Ja, ganz genau. Weihnachten, die gute Nachricht, beginnt mit einer schlechten Nachricht, beginnt mit einer Zumutung für diesen Mann. Mit einer Schwangerschaft, die da gar nicht hingehört und die ganz zur Unzeit kommt und die gar keiner will und die problematisch ist. Schwangerschaften vor der Ehe sind heute keine Aufreger mehr. Vor 30 Jahren, da war ich Pastor im Büschergrund in Freudenberg, da war das noch ein Aufreger. Heute weiß ich nicht genau, ob das noch einer ist auf dem Land. Zur Zeit des Neuen Testaments war das ganz unakzeptabel. Das war mehr als skandalös, das war am Rand zu gefährlich. Die Geschichte, um die es geht, die Weihnachtsgeschichte, gibt es in zwei Varianten. Lukas, die gängige Version, erzählt sie aus der Sicht der Maria. Das ist die Version, die wir zurzeit in Bibel und Leben besprechen. Matthäus schreibt sie aus der Sicht des Mannes, aus der Sicht des Josef. Und ich lese Zug um Zug aus Matthäus Kapitel 1, Vers 18 und folgende. Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so. Als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie vom Heiligen Geist schwanger war. Um die Tragweite dieser Geschichte verstehen zu können, muss man ein bisschen Zeitgeschichte erklären. Die beiden waren verlobt, steht im Text. Verlobung hatte zur Zeit des Neuen Testaments eine Menge mehr Gewicht als heute. Heute spielt Verlobung kaum noch eine Rolle. Das war vor 20, 30, 40 Jahren noch anders, so als Eheversprechen, so als Versprechen miteinander jetzt auf die Ehe zuzugehen, da gab es auch schon Geschenke und da sind auch schon Pläne gemacht worden. Aber auch da war das noch jederzeit lösbar. Im Orient war das anders. Wenn man verlobt war, dann war das schon so gut wie verheiratet. Das heißt, die Eltern des Paares hatten den Ehevertrag schon unter Dach und Fach, denn die Entscheidung, wer wen geheiratet hat, war zu dieser Zeit in der Regel von anderen Leuten, von den Eltern eingestielt worden, ganz oft schon viele Jahre vorher. Das heißt, die beiden galten schon als Mann und Frau. Und deswegen ist in diesem Text auch von ihrem Mann und von seiner Frau die Rede. Das heißt, da war eigentlich schon alles fest. Und das Einzige, was noch fehlte, war die Heimholung der Braut in das Haus des Bräutigams, die eigentliche Hochzeit. Aber ansonsten waren die beiden schon so gut wie verheiratet. Und geschlechtliche Gemeinschaft mit einem anderen Mann außerhalb dieser Verlobungszeit war Ehebruch. Und da waren die Leute damals ganz humorlos. Auf Ehebruch stand zu dieser Zeit, in dieser Zeit ist das nicht mehr so restriktiv gehandelt worden, aber zur Zeit des Alten Testaments, wenn man das Gesetz des Mose liest, die Todesstrafe, Steinigung. Also kein Kleinkram. Auch wenn das zur Zeit Jesu nicht mehr so restriktiv gehandhabt worden ist, glücklicherweise. Das heißt, diese Schwangerschaft brachte diese junge Frau, Maria, nicht nur in eine unangenehme, sondern in eine durchaus gefährliche Lage. Etwas, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und das Problem dabei war, dass sie keine vernünftige Erklärung dafür hatte. Denn zu erzählen, das Kind, dass da in ihrem Bauch heranwuchs, wäre vom Heiligen Geist. Also man muss sich das mal so vorstellen. Ne? Kleiner Dialog zwischen Maria und ihrer Nachbarin. Maria, also Naomi, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Nachbarin, ja, ja, und ich bin Kaiser Augustus. Und die Erde ist eine Kugel, selten so gelacht. Also das war nicht nur unglaubwürdig, sondern wahrscheinlich schon an der Grenze zur Gotteslästerung, eine einfache Frau, schwanger von Gott. Also das war schon so verrückt, dass es schon irgendwie wahr sein musste, so rum könnte man das auch denken, das hätte sich keiner ausgedacht. Auch Josef glaubte ihr nicht. Kein Wunder. Und dazu muss man wissen, dass Maria zu dieser Zeit wahrscheinlich noch keine gestandene, reife Frau war. Das Verlobungsalter für Mädchen lag so bei 13, 14 Jahren. Das heißt, sie war in unseren Augen ein Teenager, auch wenn damals alles ein bisschen früher ging. Aber sie war niemand, der Lebenserfahrung hatte, wusste, wie man mit so schwierigen Situationen umgehen konnte. Und ich glaube, dass Maria Angst hatte. Ziemliche Angst. Weil das, was da mit Gott, von Gott in ihrem Leben passierte, brachte sie in eine ausgesprochen belastende, schwierige Situation. So, auch Josef kommt damit in Probleme, der damaligen Praxis folgend, und das muss man immer erklären, damit man die Geschichte wirklich versteht, der damaligen Praxis folgend war er ein bisschen älter als Maria, aber vielleicht so um die 18, das heißt auch noch kein gestandener Mann. Und auch er glaubte diese Geschichte nicht. Vers 19 und folgende. Weil indessen Josef, ihr Mann, rechtschaffen war, gerecht steht dort im Text, und sie doch nicht in Schande bringen wollte, dachte er daran, sie heimlich zu entlassen. Er wird im Text als ein Gerechter bezeichnet. Das war jetzt nicht einer, der fehlerlos war, aber einer, der es mit dem Gesetz Gottes ziemlich genau genommen hatte. Das war einer der Frommen im Land. Das heißt, einer der, die geistliche Leitungsschicht, Führungsschicht, einer der, die in dem Land für etwas galten, als denen die Gottesbeziehung ganz wichtig war. Das heißt, er lebte streng nach diesem Gesetz Gottes und er wusste, was er nach diesem Gesetz zu tun hatte. Nach dem Gesetz des Mose konnte er im Fall eines Ehebruchs seiner Verlobten, der Maria, die nicht mehr heiraten. Weil da war ja ein anderer Mann im Spiel. Und Geschlechtsbeziehung zu diesem anderen Mann brachte eine ganz neue Beziehung zu diesem Mann, den er ja nicht kannte, in die Geschichte. Und das heißt, dass Maria plötzlich einem ganz anderen Mann verbunden war und dass es ganz logisch war, zwingend war, dass sie diesen Mann auch heiratete. Das heißt, wenn er jetzt Maria heiraten würde, würde er in eine neue Beziehung einbrechen. Das sind Dinge, die denken wir heute gar nicht mehr, wenn man diese Geschichte liest. Das heißt, er musste Maria entlassen. Für ihn gab es gar keine andere Möglichkeit, damit sie frei war für diesen Mann, der da irgendwie im Spiel war. Und für ihn gab es zwei Möglichkeiten, wieder nach dem Gesetz, dem er sich verpflichtet fühlte. Er konnte das öffentlich machen mit einem Prozess. Oder er konnte das privat machen, indem er dieser Frau einen Scheidebrief gab und sie damit freigab. Und um seiner Verlobten diese öffentliche Schande zu ersparen, wählte er den zweiten Weg. Oder hatte er vor, ihn zu gehen. All das muss man wissen, um diese Geschichte auch in ihrer Dramatik, auch in ihrer skandalträchtigen manchmal fange ich Worte an oder Sätze an, die kriege ich nicht zu Ende. Also in der Tragweite, was das im Dorf Nazareth bedeutete. Was jetzt Josef macht, macht ihn mir sehr sympathisch. Er hätte alle Chance gehabt, sich an dieser Frau, die ihn ja offensichtlich hintergangen hatte, so hat er sich das nicht anders vorstellen können, zu rächen. Er hätte ihr eine Rechnung aufmachen können. Er hätte aus Eifersucht aus gekränkter Liebe oder aus gekränkter Ehre, und Ehre spielt im Orient eine große Rolle, auch heute noch und damals noch viel mehr, er hätte sich an ihr rächen können, er hätte die Situation ausschlachten können, er hätte ihr das Leben schwer machen können. Und was mir gut gefällt an diesem Mann, ist, dass er eine Kombination hinkriegt, die nicht alle Leute hinkriegen, nämlich die Kombination aus einer tiefen Frömmigkeit, aus einer großen Verbindung zum Gesetz und einer großen Barmherzigkeit. Dass er nämlich einen Weg wählt, um diese Frau, die ihn doch offensichtlich hintergangen hatte, zu schonen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und ich habe eine Menge fromme Leute kennengelernt im Laufe meines Christseins, dass sich Frömmigkeit und Barmherzigkeit ganz oft ausschließen. Da haben wir die Frommen, die sich redlich mühen, ein gutes Leben vor Gott zu leben, mit aller Ernsthaftigkeit und Hingabe, und denen dann auf der anderen Seite die Barmherzigkeit für die Leute, die das nicht hinkriegen, verloren geht. Die die gleichen hohen Maßstäbe, die sie an sich anlegen, auch an andere Leute anlegen, manchmal ganz unbarmherzig. Und ich habe die Gerechten fürchten gelernt. Und es gibt Situationen, wo ich denke, wenn es mein geistliches Leben nicht so gut gelingt, wenn ich am Scheitern vorbeischrappe, dann möchte ich nicht in die Hände der Gerechten fallen. Dann möchte ich nicht in die Hände der Gerechten fallen. Und dann wünsche ich mir Leute, die diese Kombination dieses Mannes leben können. Auf der einen Seite durchaus sehr hohe, anspruchsvolle geistliche Maßstäbe für ihr eigenes Leben und auf der anderen Seite mit einer großen Weite und Barmherzigkeit für alle anderen Menschen. Josef hat diesen Spagat hinbekommen. Und das macht ihn mir sehr sympathisch. Ich lese mal weiter. Doch als er das im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, und er sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Aus dieser ausweglosen Situation könnte eigentlich nur einer raushelfen, nämlich der, der diese Situation verursacht hat, Gott selbst, und der tut das. Er selbst begegnet Josef hier im Traum und sagt: Alles das, was hier passiert, das hat seine Richtigkeit. Nimm deine Verlobte zur Frau, und das Kind, das in ihr wächst, diesem Sohn, der da auf euch wartet als Kind, den sollst du Jesus nennen. Den Namen darf er sich nicht aussuchen, aber er darf ihn diesem Kind geben. War wichtig, weil in dem Augenblick, wo ein Mann einem Säugling den Namen gab, nahm er es als rechtliches Kind, als seinen Sohn an. Genau genommen war ja Jesus nicht aus dem Stamme Davids, weil sein Vater zwar aus dem Stamme Davids war, aber Jesus biologisch halt nicht von Josef abstammte. Aber im Judentum war Vaterschaft und Sohnschaft nicht in erster Linie biologisch definiert, sondern rechtlich. In diesem Augenblick, wo ein Mann, ein Kind, den Namen gab, nahm er es auf als sein Kind mit allen rechtlichen Konsequenzen. Und dieser Name Jesus hat eine wichtige Bedeutung, wie alle Namen im Orient eine wichtige Bedeutung haben. Jehoshua, Gott rettet, und dieser Name wird auch gleich erklärt. Er soll diesen Namen tragen, weil er sein Volk retten wird von seinen Sünden. Und mit Sünden, glaube ich, sind hier nicht so sehr die einzelnen Tatsünden gemeint, sondern diese große Grunddisposition, die uns in allen steckt, dass es uns immer wieder Mühe macht, mit Gott zu leben, ein Leben hinzukriegen, das das Gott gefällt. Die Tatsache, dass wir immer wieder Gott und uns gegenseitig Dinge schuldig bleiben und damit auch schuldig werden. Und das Neue Testament sagt, aus dieser Zwickmühle, dass wir getrennt sind von diesem Gott, kann es nur Rettung geben. Nicht Hilfe zur Selbsthilfe, sondern Rettung. Und Rettung heißt ja, dass irgendwas passiert an einem, der sich nicht mehr selber helfen kann. Also, wenn ein Nichtschwimmer untergeht, dann wird er gerettet und muss gerettet werden, weil er nicht schwimmen kann. Und wenn ein Bergsteiger in Bergnot gerät, nicht mehr vor und nicht mehr zurück kann, dann muss er gerettet werden, weil er sich selber nicht mehr retten könnte. Und wenn jemand verletzt ist, in der Gefahr steht zu verbluten, dann muss er gerettet werden, weil es keine andere Hilfe sonst gäbe. Das ist der Gedanke hinter diesem Namen. Gott rettet, weil er dieser Sohn, dieses Kind, sein Volk retten wird und diese Beziehung zwischen Gott und den Menschen in die Reihe bringen wird, weil wir das nicht hinkriegen. Als aber Josef vom Schlaf erwacht war, tat er, wie es ihm der Engel befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Jetzt kommt das Zweite, was mir an diesem Mann gefällt. Also einmal diese Mischung zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Josef ist nicht nur einer, der zuhört, sondern einer, der handelt. Er nimmt Maria zu sich, das heißt, er heiratet sie förmlich mit allem, was dazugehört. Und das ist auch eins seiner Wesensmerkmale. Wenn man diese Geschichte weiterliest, im Kapitel 2 bei Matthäus, da passiert das immer wieder, dass Gott diesem Mann Anweisungen gibt und dass fast wortgleich dann gesagt wird, dass Josef genau das tat. Das heißt, Josef war ein gehorsamer Mann. Dieser Begriff Gehorsam hat im frommen Bereich keine ungebrochene Geschichte. Gehorsam gibt es auch im geistlichen Bereich, der an die Grenze zum geistlichen Missbrauch erinnert. Ich habe Menschen getroffen, die gesagt haben, der Herr hat mir für dich gesagt, das und das musst du jetzt tun oder lassen. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du ungehorsam. Ich habe auch Leute gehört, die Gehorsam gepredigt haben, geistlichen Gehorsam, Gottes Gehorsam, so im Sinne einer hammerharten Sache. Und ich glaube auch, dass Gehorsam wichtig ist. Und ich glaube auch, dass es manchmal was kostet, gehorsam zu sein. Aber nach meiner Erfahrung hat Gehorsam eine Menge mit einer vertrauensvollen Beziehung zu tun. Das griechische Verb, das an dieser Stelle steht, könnte man auch übersetzen mit hören auf. Und ich habe im Laufe meines Lebens das Glück gehabt, immer mal wieder auf Menschen zu treffen, auf die ich gerne gehört habe. Weil ich wusste, dass sie was Wichtiges zu sagen hatten. Männer und Frauen, auf die ich gerne gehört habe, weil sie A, sagen wir mal, fachlich kompetent waren, das heißt, was verstanden haben von der Sache, von der sie geredet haben, und B, menschlich vertrauenswürdig waren. Ich habe immer wieder Menschen getroffen, auf die ich gerne gehört habe, weil ich wusste, dass es in dieser Situation das Beste ist, was mir passieren konnte, auf sie zu hören. Und in dem Sinne, das zu tun, was sie mir gesagt haben. Nicht im Sinne von, hey, jetzt sei gehorsam oder wenn du das nicht machst, dann passiert Schlimmes oder wie auch immer, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich in dieser Situation was falsch machen würde, wenn ich das, was sie mir gesagt haben, in den Wind schlagen würde. So verstehe ich Gehorsam Gott gegenüber. Einem Gott, der A, natürlich kompetent ist, weiß, wovon er redet, weil er mich und weil er dieses Leben überhaupt an sich und als solches gemacht hat, und B, weil er einer ist, der vertrauenswürdig ist. Und deswegen glaube ich, dass es das Beste ist, was uns passieren kann, auf ihn zu hören und das zu tun, was er sagt. Wir haben am letzten Mittwoch in Bibel und Leben über diesen Begriff Gottesfurcht geredet. Der steht ja in diesem gleichen Wort oder in dem gleichen Bedeutungsfeld. Und wir haben darüber geredet, wie stark Gottesfurcht was mit Fürchten zu tun hat und sich fürchten vor. Und sind dazu gekommen, ganz ähnliche Sache, dass es bei Gottesfurcht darum geht, Gott die Ehre zu geben, ihm die Anerkennung zu geben, den Respekt zu geben, der ihm gebührt, und aus dieser Beziehung heraus zu handeln und nicht Furcht im Sinne von klein machen, sondern Furcht von Anerkennung, von Respekt, zu wissen, wem ich begegne. Und ich glaube, in diesen ganzen Begriffsraum gehört auch dieses Wort Gehorsam. Deswegen gefällt mir dieser Mann Josef, weil er in einer schwierigen Situation, die er sich nicht ausgesucht hat und die keiner von uns sich wahrscheinlich aussuchen würde, das hingekriegt hat. Eine große Treue dem Gesetz Gottes, der Tora damals gegenüber, und eine große Barmherzigkeit, den Menschen zusammenzukriegen. Und B, einer war, der Gott gehorsam war, weil er wusste, dass es das Beste ist, das zu tun, was dieser Gott mir für mein Leben sagt, weil er was davon versteht. So gesehen ist diese Geschichte, diese Weihnachtsgeschichte, gar keine abgehobene Geschichte, sondern so gesehen ist das eine Geschichte, deren Grundelemente von uns im ganz normalen Leben erlebbar und erfahrbar sind. Und ich wünsche uns das, dass wir das hinkriegen, was Josef hinbekommen hat, und dass sein Handeln ein Stück weit Vorbildfunktion für uns haben kann. Amen. Machen wir es so, dass wir uns 2-3 Minuten zum Nachdenken geben, und dann sage ich das nächste Lied an, was wir dann singen.